Hallo und herzlich willkommen bei Labotalk People, einem Podcast-Format von Laboclean. In einem veterinärmedizinischen Diagnostiklabor arbeiten die unterschiedlichsten Menschen für die Gesundheit unserer Tiere. Bei Laboclean jetzt schon seit über 35 Jahren. Hier gibt es also eine Menge an fachlicher Expertise und interessanten Arbeitskollegen. Und eine davon hat ein, wie zumindest ich finde, ganz besonders spannendes Arbeitsgebiet. Und in dieser Folge wird sie uns auf einen Ausflug in ihren Arbeitsalltag mitnehmen. Mein Name ist Julia Schulz und die heutige Folge heißt Eva-Maria Kalpen und die Bakteriophagen in der Tiermedizin. Wie immer gibt es erstmal zu Beginn ein paar kleine Informationen zu Evas Lebenslauf. Sie hat Biologie studiert an der Veterinärmedizinischen Uni Wien von 2016 bis 2023 und seit Januar 2022 ist sie tätig bei Laboclean in der Abteilung Mikrobiologie, Arbeitsgruppe Bakteriophagen. Und die wiederum ist dem Phagenzentrum angehörig. Das Phagenzentrum ist irgendwo Richtung Sommer-Herbst 2021 gegründet worden und die Eva war von Anfang an dabei. Hallo Eva, danke, dass du heute Zeit für mich hast.
Ja, Julia, vielen lieben Dank für die wundervolle Einführung. Ich freue mich, dass wir das Ganze heute verwirklichen können.
Eva, auch du kommst nicht um meine Standard-Einführungsfrage drumherum und die lautet wie immer, warum hast du Biologie studiert?
Ja, schon seit meiner Kindheit hat mich die Biologie, insbesondere auch die Vielfalt der Biologie, fasziniert. Und man hat so dieses gewisse Leuchten in den Augen, das viele verspüren, wenn sie über ein gewisses Thema oder über eine Leidenschaft sprechen, die sie fasziniert. Und auch dieses Leuchten habe ich in den Augen, wenn es um biologische Themen geht. Ich denke, da können sich auch viele Zuhörerinnen auch mit identifizieren. Das ist einfach, ja, dieses gewisse Leuchten in den Augen. Biologie war auch schon seit der Grundschulzeit mein Lieblingsfach. Folgerichtig habe ich das Ganze natürlich dann auch im Leistungskurs vertieft. Und während meines Grundstudiums in der Biologie habe ich mich dann einfach, ich sage so wie es ist, in die Mikrobiologie verliebt. Also sprichwörtlich Liebe auf den ersten Blick, wie man so schön sagt. Und seitdem hatte ich mich dann natürlich auf die Mikrobiologie und auch Molekularbiologie spezialisiert.
Also alles, was man unter Mikroskop angucken muss.
Ja,
genau. Aber trotzdem gab es einen alternativen Berufswunsch, richtig?
Ja, genau. Der alternative Berufswunsch war die Archäologie. Eine weitere große Leidenschaft meiner Kind- und Jugendzeit. Ich habe auch während der Schulzeit schon an archäologischen Ausgrabungen am Klauberg im Wetteraukreis in Hessen teilgenommen. An dem Ort steht heute auch die Keltenwelt, also ein archäologischer Park mit Museum, Forschungszentrum zur keltischen Geschichte vor rund 2400 Jahren. Letztendlich waren auch heute die, ich nenne es mal, beruflichen Perspektiven in der Archäologie recht begrenzt, weswegen das Ganze dann, also mein Interesse an der Biologie einfach noch weiter auch verstärkte. Und ja, so bin ich jetzt Biologin, meine berufliche Leidenschaft und das ist mein absoluter Traumberuf.
Okay, dann steigen wir auch gleich mal ein. Was machst du denn bei Laboclean? Was sind so deine Aufgaben?
Bei Laboclean, also ich leite das Phagenzentrum bzw. die Arbeitsgruppe für Bakteriophagen, habe dort ein wundervolles, engagiertes, kompetentes Team. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen ist wirklich klasse. Jeder hat sein, wie es in einem Team sein sollte, seine Expertisen, sein Fachgebiet in den spezifischen Aufgabenbereichen. Als Laborleitung bin ich sowohl für den Bereich der Routine, aber auch für Forschung und Entwicklung verantwortlich. Zu den Routinearbeiten ist es so, ich erkläre es kurz, also seit Dezember 2024 bieten wir die Dienstleistung des Phagogramms für Tierärztinnen und Tierärzte an und auch für die Humanmedizin. Dazu gehören dann klassisch die bakteriologischen Untersuchungen, Antibiogramme oder auch die Erstellung von Phagogrammen und auch die Befundung.
Genau, und bevor wir uns darüber näher unterhalten, musst du wirklich mal kurz für alle erklären, das mit den Phagen. Was ist das? Was kann man damit machen?
Der Begriff Bakteriophage, kurz Phage, stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Bakterienfresser. Also Phagen sind Viren, die gezielt Bakterien infizieren und sie zerstören, indem sie ihre Zellstruktur auflösen, also ein Vorgang, den man Lyse nennt. Das heißt, die Phagen lysieren die Bakterien.
Und das Phagogramm ist entsprechend?
Genau, das Phagogramm dient dazu, die in vitro, also das, was man dann im Labor macht, also die Wirksamkeit von Phagen gegen einen bestimmten bakteriellen Erreger zu testen. Dafür ist es wichtig, dass das Bakterium als Reinkultur vorliegt. Und mithilfe einer speziellen Agartechnik wird zunächst ein Bakterienrasen erzeugt, worauf dann die Phagensuspensionen aufgetragen werden. Und dann am nächsten Tag, also nach der Inkubation über Nacht, erfolgt dann die Auswertung anhand der Lysezonen, also die oder jener Bereiche, in denen die Phagen das Bakterium erfolgreich lysiert, zerstört haben. Zur Veranschaulichung, damit man sich das Ganze vorstellen kann, es gibt natürlich unterschiedliche Morphologien von Lysezonen, also die sehen unterschiedlich aus. Wenn man jetzt wirklich eine klare, kreisrunde Lysezone hat, wo man auch direkt durch den Agar, durch die Platte durchschauen kann, dann ist es ja, wie gesagt, die klare Lyse, was auf eine effektive Phagenwirkung hindeutet. Das heißt, der Phage war wirklich in der Lage, das Bakterium vollständig zu lysieren.
Und es gibt unheimlich viele Phagen, hast du mir schon verraten.
Oh ja, ich habe da auch ein tolles Beispiel mitgebracht. Schätzungsweise, fangen wir andersrum an, also schätzungsweise haben wir ja 10 hoch 28 Sandkörner auf der Erde und etwa 10 hoch 25 Sterne inklusive Exoplaneten im Universum. Die Zahl oder die Anzahl der Phagen ist aber weitaus höher, und zwar mit rund 10 hoch 31. Das heißt, die Phagen sind die am weitesten verbreitete biologische Einheit auf unserem Planeten. Also eine Zahl mit 31 Nullen. Und das zeigt auch nur, Phagen sind wirklich ubiquitär, also überall auch in unserer Umwelt zu finden.
Und angewiesen auf die Bakterien.
Genau, angewiesen auf die Bakterien. Das heißt, Bakterien bilden mit den Phagen zusammen ein fein austariertes ökologisches Gleichgewicht. Man könnte auch sagen, das wohl größte und vielfältigste Ökosystem der Erde.
Okay, gibt es noch was, was du uns zur Geschichte der Bakteriophagen erzählen kannst? Beziehungsweise wann wurden die denn entdeckt? Wie ging das denn alles los mit denen?
Also die Phagen sind eigentlich schon seit über 100 Jahren in der Humanmedizin bekannt. Das Ganze hat 1915 mit dem britischen Bakteriologen Frederick Dwight angefangen. Er hat damals eine transparente Substanz beschrieben, die keinerlei krankmachende Eigenschaften aufwies, konnte das Ganze aber noch nicht so ganz klar einordnen. Und 2 Jahre später, also 1917, griff dann Felix Derrell diese Beobachtung auf, prägte dann auch den Begriff Bakteriophage, der Bakterienfresser, und nutzte damals die Viren auch schon therapeutisch, unter anderem gegen Cholera, Pest und andere bakterielle Infektionskrankheiten.
Und auch erfolgreich dann?
Und auch erfolgreich, genau. Ich habe da ein Beispiel mitgebracht, und zwar die Cholera-Epidemie in Punjab in Indien 1927. Dort war es so, dass Derrell 74 schwer erkrankte Patienten oral mit Phagen behandelte, und die Sterblichkeitsrate in dieser Gruppe lag lediglich bei 8%, während sie bei unbehandelten Patienten bei 63% lag. Die Ergebnisse wurden dann auch im Indian Journal of Medical Research veröffentlicht und als ja, signifikant wirksam beschrieben. Noch als kleine Ergänzung, es gab auch britische Studenten, die zur damaligen Zeit auch Versuche mit Phagen in den Kolonialgebieten durchführten. Das war in Assam und Bengalen. Und dort konnte die Cholera-Sterblichkeit durch Phagenbehandlung um bis zu 90% gesenkt werden.
Das ist eine ziemliche Erfolgsgeschichte gewesen.
In der Tat, sehr beeindruckend.
Absolut. Wie ging es dann weiter? In den 40er Jahren kam dann was dazwischen. Sonst wären wir wahrscheinlich mit den Phagen heute vertrauter, sag ich mal, oder?
Genau, in den 40er Jahren wurde dann das Penicillin entdeckt, das erste breit einsetzbare Antibiotikum. Und aufgrund der Wirksamkeit vom Penicillin und der einfachen Anwendung verdrängte es sozusagen auch die Phagentherapie. Das heißt, die Phagen galten dann im Westen als unzuverlässig, wurden teilweise auch als wissenschaftlich fragwürdig abgetan, was natürlich der tatsächlichen Wirksamkeit oft absolut auch nicht gerecht worden ist. Der Westen setzte dann auf Antibiotika, während dann der Osten, zum Beispiel die Sowjetunion, die Phagen dann einsetzte. Die Phagentherapie wurde ja auch unter anderem in Tbilisi in Georgien und auch in Russland aktiv praktiziert. Und auch in der DDR kamen auch schon Phagen prophylaktisch zum Einsatz, zum Beispiel zur Vorbeugung gegen Ruhr verursachende Bakterien.
Wie sieht es denn heutzutage so aus?
Also gerade im Osten ist es so, dass es in Tbilisi, also in Georgien, das Ilyava-Institut gibt. Das Ilyava-Institut wurde 1923 von Georgi Ilyava gegründet und das ist einfach heutzutage das weltbekannte, das renommierteste Phageninstitut, was sich wirklich auf Phagenforschung, Phagentherapie spezialisiert hat, mit dem wir auch ja sehr intensiv zusammenarbeiten.
Okay, wir haben jetzt schon ein bisschen was mitbekommen, aber was macht denn die Phagen für die Medizin jetzt so interessant?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. An dieser Stelle möchte ich gern auf die Vermehrung von den Phagen eingehen, weil die Vermehrung ein selbstreplizierender und zugleich selbstlimitierender Prozess ist. Das heißt, die Phagen vermehren sich nur dann, wenn auch der spezifische Infektionserreger oder beziehungsweise das jeweilige Bakterium vorhanden ist. Und die normale körpereigene Flora bleibt dabei unberührt. Anschauliches Beispiel aus der Tiermedizin, zum Beispiel Otitis externa, kennt jeder Tierarzt, jede Tierärztin oder zum Teil auch die Besitzer. Die Entzündung des äußeren Gehörgangs, meist verursacht durch Pseudomonas aeruginosa. Hier kann dann eine Phagentherapie gezielt gegen diesen Erreger eingesetzt werden. Die normale Flora, wie zum Beispiel beta-hämolysierende Streptokokken, bleiben wirklich dann intakt. Das Ganze lässt sich auch mikrobiologisch nachweisen, dass dann wirklich nur der Pseudomonas aeruginosa durch die Phagen infiziert und abgetötet worden ist.
Genau, und jetzt haben wir ja bekanntermaßen ein bisschen das Problem mit den Antibiotika mittlerweile. Das hatten wir hier auch im Podcast schon das ein oder andere Mal gehört, dass wir einfach durch die Resistenzen vieler Bakterien da langsam aber sicher Probleme bekommen. Ist das auch noch ein Faktor, warum die Phagen interessant sind für die Medizin und die Tiermedizin, über die wir heute reden?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben einfach ein sehr, sehr großes Problem durch den übermäßigen Einsatz von Antibiotika, durch die zunehmenden Antibiotikaresistenzen. Daher brauchen wir auch neue therapeutische Ansätze, Therapieoptionen. Und genau hier kommen dann die Phagen als Ergänzung oder auch zum Teil je nachdem Alternative da noch einfach in Frage. Denn Phagen sind dann wirksam, wenn die Bakterien resistent gegen Antibiotika sind. Hier in dem Fall möchte ich gern kurz noch auf eine Publikation hinweisen von den Antimicrobial Resistance Collaborators. Wurde 2019 im Lancet publiziert und laut dieser Studie war die bakterielle Antibiotikaresistenz im Jahr 2019, Betonung liegt auf 2019, direkt für 1,27 Millionen Todesfälle weltweit verantwortlich und trug insgesamt zu 4,95 Millionen Todesfälle bei, also fast 5 Millionen. Und das sind einfach Zahlen, die sehr, sehr erschreckend sind. Da braucht man auch erstmal einen Moment, um das Ganze zu verdauen. Und man lässt nur erahnen oder auch vermuten, dass die Zahlen jetzt 2025 deutlich höher liegen.
Ja, wie ist es denn mit Nebenwirkungen?
Also bis heute wurden bei der therapeutischen Anwendung von Phagen keine Nebenwirkungen beschrieben, was ja ein guter Vorteil ist.
Mhm. Okay, was ist denn konkret für die Tiermedizin? Was haben wir denn da für Anwendungsbereiche und für welche Tierarten? Habt ihr da schon Infos und Erkenntnisse?
Fagen können auf vielfältige Weise eingesetzt werden, zum Beispiel bei lokalen begrenzten Infektionen, wie zum Beispiel Wundinfektionen oder auch wieder als Beispiel Otitis externa nennen. Die Applikation ist auch recht einfach. Gerade jetzt auch im Zusammenhang mit Otitis externa würde ich gern die Zuhörerinnen auch an unserer Publikation teilhaben, die im Juni dieses Jahres in der Kleintiermedizin veröffentlicht worden ist, mit dem Titel Bakteriophagen gegen Pseudomonas aeruginosa bei Otitis externa beim Hund, was also die Publikation beleuchtet, verschiedene Anwendungsfälle, einschließlich auch bakteriologischem Monitoring und auch wissenschaftliche Details.
Gibt es noch weitere Tierarten außer, also Hund haben wir jetzt gesagt, wen könnten wir noch damit behandeln?
Prinzipiell Katzen, Pferde. Wir hatten auch außergewöhnliche Fälle, und zwar gab es auch eine erfolgreiche Behandlung einer Wundinfektion bei einer Kegelrobbe oder auch durch Kollegen in Dubai wurden Falken erfolgreich mit Phagen behandelt. Das war bei einer Wundinfektion mit Staphylococcus aureus, als auch bei Atemwegsinfektionen mit Pseudomonas aeruginosa.
Okay, und wie bei den Antibiotika ist es auch hier wichtig, also dort muss man ein Antibiogramm anfertigen, wie es dort heißt. Und hier ist es wichtig, ein Phagogramm anzufertigen. Die Phagen sind ja sehr spezifisch, also die gehen ja dann auf ein spezielles Bakterium, was aber ja nicht nur ein Vorteil ist.
Genau, also die hohe Spezifität kann durchaus auch ein Nachteil sein, weil man wirklich den passenden Phagen für den Infektionserreger braucht. In manchen Fällen gleicht dann auch die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, wie man so schön sagt.
Sind denn die Phagen, wenn das jetzt mal so kurz subsumieren, sind die Phagen die Lösung für das Antibiotikaresistenzproblem?
Da würde ich jetzt mit Jein antworten. Die Phagen können durchaus eine vielversprechende Alternative oder auch wirklich Ergänzung zur Antibiotikatherapie darstellen. Gerade wenn die herkömmlichen Antibiotika nicht mehr wirksam sind und man auch einfach keine Therapieoptionen mehr hat. Allerdings möchte ich hier gerne die aktuelle Publikation von Pirney von 2024, publiziert in Nature Microbiology, zitieren. Die Studie zeigt, dass eine kombinierte Anwendung von Bakteriophagen mit Standardantibiotika die Eradikationsrate des Zielbakteriums deutlich erhöhen kann. Dies haben wir dann auch, also diesen kombinierten Ansatz, der wurde auch in unserem Artikel in der Kleintiermedizin dann auch beschrieben und hat sich auch besonders als wirkungsvoll erwiesen.
Was geht denn konkret so bei Laboclean im Hinblick auf die Fragen?
So einiges.
Erzähl.
Also neben der Dienstleistung des Phagogramms haben wir natürlich auch noch verschiedene Forschungsprojekte, wie zum Beispiel die Testung der In-vitro-Wirksamkeit unterschiedlicher Phagensuspensionen. Wenn ich von Phagensuspensionen rede, meine ich die kommerziell erhältlichen Phagensuspensionen für den Menschen. Die haben wir auf multiresistente bakterielle Isolate aus Tieren wie Hund, Katze, Pferd getestet. Zum anderen, gerade auch wenn ich jetzt, wie ich erwähnt hatte, die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, wir sind natürlich auch immer gezielt auf der Suche nach Phagen aus der Umwelt, zum Beispiel im Abwasser oder zum Beispiel auch aus Tierkot. Und die entdeckten Phagen werden dann mikrobiologisch charakterisiert, gefolgt natürlich auch von einer molekularbiologischen Charakterisierung. Und weil auch die Thematik der Phagen extrem wichtig ist und auch für unsere Zukunft wichtig ist, sind wir natürlich auch immer dabei, neue Methoden zu etablieren und weiterzuentwickeln, dass wir dann auch alle in Zukunft einen Nutzen daraus ziehen können.
Gibt es ein Fallbeispiel, wo wirklich die Fragen der Gamechanger waren?
Ja, definitiv. Bei einigen Hunden mit chronisch therapieresistenter Otitis externa, wo wirklich schon die Hunde wirklich langjährig Antibiotikatherapien erhalten hatten, sowohl lokal auch systemisch war die Phagentherapie einfach der Game Changer. Durch die intrinsischen Resistenzen vom Pseudomonas aeruginosa hat man leider nicht mehr viel Auswahl auch an Antibiotika, die man verabreichen kann. Wenn die verfügbaren dann auch noch resistent sind, dann bleiben nur noch die Phagen oder kommen dann nur noch die Phagen ins Spiel. Und die Phagentherapie war einfach dann der Wendepunkt, führte dann auch in mehreren Fällen zu deutlich klinischen Besserungen und sogar auch teilweise zur vollständigen Eradikation des Erregers. Genau.
Das war dann die Kombination zwischen der Phagentherapie und dann nochmal Antibiotika, richtig?
Genau, das war die individuelle Kombinationstherapie.
Mhm. Habt ihr denn auch eine Webseite oder einen Social-Media-Account, wo man noch Näheres erfahren könnte?
Die Zuhörerinnen und Zuhörer können gerne auf unserer Webseite labophage.com vorbeischauen. Wir haben dort viele unserer Publikationen eingestellt, nähere Phagen, was sind Phagen, was ist das Phagogramm. Unsere Dienstleistungen sind natürlich auch nochmal dargestellt und es gibt auch verschiedene Literaturempfehlungen, falls jemand das Thema noch ein bisschen näher interessiert. Und gerne auch auf unseren Social-Media-Kanälen wie Instagram oder Facebook, wo wir natürlich die Phagen thematisieren und auch die Menschen ja, sensibilisieren wollen auf die Thematik.
Okay, vielen Dank schon mal für diesen Überblick über die Bakteriophagen und was bei LaboClean da so gemacht wird. Aber was machst du, wenn du nicht gerade im Phagenlabor bei LaboClean bist?
Draußen in der Natur sein, beim Wandern, bei der Gartenarbeit oder einfach mal im Wellnesshotel entspannen und hauptsächlich auch die Zeit mit Freunden und Familie verbringen.
Aber wenn du draußen in der Natur bist, dann hast du nicht immer ein Set dabei, um zu gucken, ob du irgendwo so ein paar Phagen noch ausstöbern kannst, oder?
Kommt drauf an.
Okay.
Ich bin auch schon mal mit Gefäßen rausgegangen in die Natur, um dann Wasser zu sammeln, um dort nach Phagen zu suchen.
Okay, alles klar. Man kann dich also draußen in der Natur antreffen, bewaffnet mit dem Phagensuchequipment.
Genau.
Okay, alles klar. Dann kommen wir mal zur Schnellfragerunde am Abschluss. Einfach aus der Hüfte heraus antworten, bitte. Tee oder Kaffee?
Ein Kaffee.
Morgenmuffel oder Frühaufsteher?
Eindeutig Morgenmuffel.
Bakterien oder Viren?
Beides.
Ja, das war klar. Strand oder Berge?
Prinzipiell eher Berge, wobei Strand auch mal schön ist.
Kino oder streamen?
Streamen.
Selber kochen oder essen gehen?
Prinzipiell selber kochen, wobei essen gehen auch mal schön ist, weil man da die Küche nicht aufräumen muss.
Lesen oder Musik hören?
Oh, das ist schwierig. Prinzipiell lesen beim Autofahren, aber eindeutig Musik hören oder auch Podcast hören.
Ah ja, okay. Ah gut, das bringt mich zu meiner letzten Frage. Als Thema für die nächste Labotalk-Folge wünsche ich mir?
Was wünsche ich mir denn?
Das ist eine einmalige Gelegenheit, mal Wünsche selber äußern zu dürfen hier.
Oh Gott, da muss ich jetzt drüber nachdenken.
Ja, denk mal in Ruhe drüber nach.
Sowas wie Einblick ins Labor, Laboralltag. Ist wahrscheinlich recht schwer umzusetzen bei einem Podcast, aber...
Man müsste da ja einige Leute dann vor dem Mikrofon versammeln, im Prinzip, damit man da das alles abdecken könnte. Mhm. Ja, ist schwierig. Geht mir jedes Mal so.
Oder Einblick ins Phagenlabor. Wir sind ja ein kleines Team. Da könnte man alle zusammenbringen.
Also, ja, genau. Also mal mit dem Mikrofon bei euch im Labor vorbeikommen, hinstellen und dann mal mit allen gemeinschaftlich gucken, was ihr so macht. Okay, alles klar. Ja, alles klar. Notiere ich mir. Eva, vielen Dank, dass du Zeit für mich hattest heute. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war wieder eine Folge unseres Podcasts Labotalk. Ich hoffe, Sie sind auch das nächste Mal wieder dabei.